Samstag, 19. September 1925. Bert blickte von seinem Buch auf und suchte mit den Augen den Winterfeldplatz ab, als hielt er Ausschau nach einem Halt, einem Platz, wo er Anker werfen konnte, nach seinem Bad in der mitreißenden Lektüre. Er fand ihn in der üppigen Gestalt von Frau Grünmeier, die ein paar Meter weiter mit beiden Armen von beachtlichem Umfang in einem Blumenkübel steckte. Als sie ihn bemerkte, nickte sie kurz angebunden zu ihm herüber und wich seinem Blick aus. Bert spürte einen kleinen Stich in der Magengegend. Die Besitzerin des Blumenstands auf dem Marktplatz hieß seine Eskapaden, wie sie neulich hinter vorgehaltener Hand doch für Bert deutlich hörbar zum Fleischer gesagt hatte, nicht gut. Wo komme man denn dahin? Ein Mann, der einen anderen Mann zum Tanzen ausführte und, Gott behüte, sogar Schlimmeres? Immerhin, Bert, sie und die anderen Marktverkäufer kannten sich alle schon viel zu lange, als dass dieses Wissen um Berts Neigungen, das im vergangenen Jahr wie ein Lauffeuer um die Stände, sein Zeitungskiosk und die hier am Winterfeldplatz gebieterisch drohende Matthiaskirche gegangen war, ihren Alltag gestört hätte. Die Kühle aber, die Bert seitdem aus Frau Grünmeiers teigigem Gesicht ansprang, die schmerzte ihn wie ein eisiger Wind. Gedankenverloren streichelte er den Einband seines Buches und ließ die Augen weiter wandern. Das Laub der Linden hatte sich tief gelb verfärbt und schwebte nach und nach zu Boden, rottete sich dort in Haufen zusammen und raschelte bei den Schritten der frühmorgendlichen Passanten. Unwiederbringlich war der Sommer vorbei, doch Bert spürte nur ein winziges Bedauern. Berlin im Herbst, das war ohnehin das Beste. Wenn die morgendlichen Nebel sich sachte über die Dächer der Mietskasernen von Schöneberg hinweghoben, die Sonne, so klar wie sonst nie, aus einem hellblauen Himmel schien, um die Farbenpracht unten in den Straßen zu entzünden und die Luft so frisch schmeckte wie Quellwasser, dann fühlte er sich lebendiger als in den stickigen Wochen zuvor, wenn die Mauern der Stadt niemals abzukühlen schienen. Zwei junge Frauen kamen heran. Sie hatten sich untergehakt, einander ähnlich wie ein Ei dem anderen, in ihren plissierten Faltenröcken, den adretten Blusen und den runden Hauben auf dem Kopf. Letztere bildeten einen starken Kontrast zu ihren scharf geschnittenen geometrischen Kurzhaarfrisuren, wie sie jetzt der Dernier Cri in den Berliner Straßen waren. Ein Hut in lindgrün, der andere in dunkelblau. Sekretärinnen auf dem Weg ins Büro, dachte Bert und bewunderte ihre schmalen Taillen und die Selbstsicherheit ihrer Schritte. »Einmal die elegante Welt, bitte«, sagte die Dunkelblaue und spitzte die ohnehin zu einem ewigen Kussmund gemalten Lippen. Ihre Augen weiteten sich bei dem Titelbild begehrlich. »Sieh mal, Vicky«, sagte sie aufgeregt und deutete auf das glänzende Bild. »Dieses Tenniskleid hab ich bei Wertheim gesehen.« »Hast du ja oft genug erzählt«, antwortete ihre Freundin und ließ lässig Rauch aus ihrem Mund entweichen. Die Zigarettenspitze mit der Lord-Zigarette, nikotinarm, der Liebling der Damen in der Hand, wie die natürliche Verlängerung ihres Arms. »Würde dir hervorragend stehen!« »Leider spiele ich ja nicht«, sagte die Dunkelblaue mit einem Nicken zum Tennisschläger an der Hand des Modells und seufzte bekümmert. Bert unterdrückte ein Schmunzeln. Diese Mädchen träumten von der großen, weiten Welt wie alle jungen Dinger, während sie Tag ein, Tag aus in den Büros hinter ihren klappernden Maschinen hockten, sich krumm machten, dem monotonen Klick-Klack der Tasten ausgesetzt und Diktate für ihren Boss aufnahmen. Sie konnten noch so viele Hochglanzzeitschriften kaufen, auf denen mondäne Tennisgirls abgebildet waren. Ihr Alltag blieb doch klein und grau. Vom Gehalt einer Sekretärin konnte so eine mehr schlecht als recht über die Runden kommen, denn weibliche Erwerbstätigkeit galt immer noch weniger als die der Männer.
»Macht eine Mark, bitteschön«, sagte er zu dem Mädchen mit dem dunkelblauen Hut.
Sie zahlte, lächelte flüchtig und ließ die elegante Welt in ihre Aktentasche plumpsen, die sie, wie Bert hätte wetten können, davon abgesehen leer mit sich herumtrug, um sich den Anschein von Wichtigkeit zu geben. Sie hakte ihre Freundin wieder unter und beide entschwanden, über die neueste Schnittmode für Röcke schwatzend, in Richtung Nollendorfplatz, wo die Hochbahn fuhr. »Morgen, Bert«, sagte eine Stimme, und er blickte auf und sah direkt in die hellen Augen von Hulda. Darüber ein paar wilde, dunkle Ponyfransen und der rote Filzhut, der an den Rändern schon ein wenig schäbig war.
»Guten Morgen«,
er trat aus seinem Kiosk auf sie zu und dienerte, tiefer diesmal als bei den beiden jungen Gänsen zuvor, denn Fräulein Hulda verdiente eigentlich ein morgendliches Levea wie eine Fürstin, fand er. Allerdings ließ ihr Aufzug für eine solche heute etwas zu wünschen übrig. Hulda hielt einen angebissenen Schusterjungen in der Hand und kaute. Die Krümel, die sich um ihre Mundwinkel angesammelt hatten, ließen sie rührend jung wirken. Dabei war sie, wie er wusste, um die 30.
Sind Sie aus dem Bett gefallen?«
»So schlimm?« fragte sie und errötete leicht, während sie ihre lederne Tasche abstellte. Nervös nestelte sie am Kragen und strich sich den Mantel glatt. »Ich habe verschlafen«, sagte sie. »Jedenfalls dachte ich das.«
»Immer noch keine Uhr?«
Sie schüttelte den Kopf und bändigte eine vorwitzige dunkle Locke ihres kurzgeschnittenen Haars hinters Ohr.
»Ich habe die Turmuhr schlagen hören und muss mich schlaftrunken, wie ich war, verzählt haben«, murmelte sie. »Bin mit Herzrasen aus dem Haus gesaust und sah dann, dass es eine Stunde früher ist, als ich dachte.«
Hilflos grinste sie und hob die halb aufgegessene Stulle hoch.
»Na, wenigstens habe ich so noch ein Brötchen ergattert beim Bäcker. Die guten sind vor Tau und Tag ausverkauft.«
»Und ich komme in den Genuss eines Schwätzchens«, sagte Bert zufrieden und hoffte auf Zustimmung, die sogleich gnädig nickend erfolgte.
Sie hörten »Fräulein Gold, die Stunde der Frauen« von Anne Stern, gelesen von Anna Thalbach, ein Hörbuch des Argon Verlags.